2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nikos Megan verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor dem Auswärtsspiel des magischen FCSP beim SV Darmstadt 98. Das Spiel des 31. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstagabend Primetime 20.30 Uhr im Merckstadion am Böllenfalltor in Darmstadt statt. Es empfängt dabei der aktuelle Tabellenführer, den aktuellen Tabellenfünften. Das absolut hochklassige Hinspiel der beiden Mannschaften Ende Oktober endete in einem mega 1:1. Traumtor von Manu und Ausgleich durch Lukas Daschner. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir nun zum Samstagabend zum Duell gegen die Linien kommen, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 1984 gab es 21 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga sowie eines im DFB-Pokal. Wir gewannen gerade mal 6 davon, spielten 4-mal unentschieden und verloren satte 12-mal. Das sieht schon in der Betrachtung richtig beschissen aus, aber es wird noch schlimmer. Wir sind noch nicht mal bei der Auswärtsbilanz angekommen. Könnt ihr euch noch an meine letzte Folge VDS-Folge gegen Heidenheim erinnern. Da habe ich behauptet, dass wir bei keinem anderen Verein meines Wissens bis an 2021 eine schlechtere Auswärtsbilanz hatten. Haha, da hatte ich mir noch die Bilanz gegen die Linien nicht angeschaut. Nämlich nur 3 Unentschieden und 8 Niederlagen. What the fuck? Das sollten wir ändern und zwar am besten Samstagabend. Wer sich allerdings über diese Bilanz freut und dem Heimspiel der Linien relativ gelassen entgegenfiel, da sind meine beiden Gäste am heutigen Abend. Sie sind zwar nicht zum ersten Mal bei uns, aber sie stellen sich dennoch gerne unseren HörerInnen kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer seid ihr? Wie seid ihr zu 98 gekommen und beschäftigt euch mit eurem Verein? Und warum Linien und nicht die SGE aus Frankfurt? Hallo Colin, hallo Toni. Colin, fang doch mal an.
Ja, hallo, Gude und Moin erstmal. Dankeschön für die Einladung. Ich stelle mich gerne vor. Mein Name ist Colin Mahnke. Ich bin 34 Jahre alt fast. 7. Juni ist soweit. Ja, davor haben wir noch unser Vereinsjubiläum. Da werden wir 125 Jahre alt. So lang gehe ich noch nicht dahin, logischerweise. Ist aber auch etwas, was seine Schatten vorauswirft, dieses Ereignis. Ich bin Journalist beim Radio und unter anderem auch Stadionmoderator bei Heimspielen der Lilien und ich darf mit dem Kollegen Toni Seiler unseren Podcast Lilienliebe machen. Genau, der Toni wird es ja gleich noch genauer vorstellen und wie bin ich zu den Lilien gekommen? Das war ein Kindergeburtstag, lustigerweise. Einer meiner besten Freunde hatte seinen Geburtstag tatsächlich im Böllenfalltor gefeiert. Ja, da waren wir so 8, 9, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Ja, hab da sehr viel Zeit meines Lebens bislang verbracht. Immer toll gewesen. Und ja, ich bin froh, dass wir uns jetzt heute Abend hier treffen im Vorgriff auf dieses tolle Spiel.
Ja, Gude und Moin auch von meiner Seite. Marco Toni Seiler, danke Kasche für die Einladung. Freut mich sehr, sehr und ehrt mich natürlich auch, hier zu sein. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt. Viele fragen mich immer, ja, warum Toni? Es hat sich tatsächlich so über die Jahre durchgezogen im Fußball. Ich hatte einen Jugendtrainer, der war wohl großer Skifan. Und für alle, die schon etwas älteren Semester sind, die kennen wahrscheinlich noch den Blitz von Kitzbühel, den Toni Seiler. Und ja, aufgrund von meinem Nachname war es eben so, dass dann viele Toni gesagt haben. Und wie ihr alle wisst, im Fußball kennt jeder jeden. Und da hat sich das so durchgezogen. Viele wussten gar nicht, dass ich Marco heiße, aber zur Vollständigkeit halber, der tatsächliche Vorname ist Marco. wie bin ich nach Darmstadt gekommen? Ja, oder zu den Lilien gekommen? Tatsächlich bin ich Ex-Spieler der Lilien, habe 3 Jahre dort meine Knochen hingehalten. Gerade die schönsten Zeiten dann auch erlebt mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2014 nach dem Relegationskracher in Bielefeld. um dann ein Jahr später den Durchmarsch in die Bundesliga perfekt zu machen, 2015. Auch da haben sich die Wege irgendwo gekreuzt, am letzten Spieltag gegen St. Pauli zu Hause 1:0 gewonnen. Und wir hatten beide was zu feiern, weil der FC St. Pauli damals den Klassenerhalt klar gemacht hat. Von dem her war das echt ein geiler Tag für uns alle. Bin sehr großer St. Pauli-Sympathisant und lieb eure Zuschauer, eure Fans, einfach euren Verein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und warum nicht Eintracht Frankfurt? Ja, ganz einfach, weil man einfach kein Eintracht Frankfurt-Fan sein kann, wenn man Darmstädter ist und wenn man hier gespielt hat. Und auch sonst gibt's da aus meiner Sicht wenig Verständnis. Auch wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre haben sie schon sehr gut gemacht.
Alles klar. Dann sage ich mal herzlich willkommen, Colin und Toni. Schön, dass ihr euch die Zeit heute Abend genommen habt, mit uns über das Spiel zu sprechen. Bevor wir kurz zum sportlichen Teil kommen, Colin, lass uns noch mal ein bisschen was beim Drumherum von über den Linien sprechen. Euer Stadion ist jetzt fast fertig. Meines Erachtens fehlten nur noch die VIP-Räume zur Fertigstellung. Stimmt das?
Nee, da bist du schon quasi überholt. Die VIP-Räumlichkeiten sind jetzt fertig. Ja, es ist offiziell eröffnet. Ja, so Feinheiten fehlen noch. Unser Stadionsprecherraum sozusagen, das ist noch der Behelfsraum. Wir haben dann bald auch auf der neuen Haupttribüne unsere Räumlichkeiten logischerweise. Die sind aber eben noch nicht ganz fertig. Also solche Details fehlen noch. Aber eben, wenn ihr dann am Samstag bei uns seid, werdet ihr es ja auch sehen. Die Haupttribüne ist dann komplett besetzt. Und ja, wir freuen uns dann eben über 17.600 Zuschauer, wenn es dann wirklich komplett fertig ist und eben unser Stadionsprecher Räumchen da oben auf der Nordtribüne weg ist und noch so ein paar andere kleine Feinheiten, dann kommen wir eben bei 17.800 an. Aber eben, also im Grunde ist es fertig.
Ja, wie du sagtest, ihr habt eine Kapazität von 17.810 Zuschauern dann ungefähr. Wobei ursprünglich ja eine Kapazität von 18.600, schieß mich tot, Zuschauern geplant worden sind. Aber wo sind denn die 800 Plätze geblieben? Ich meine, das sind ja auch, sind ja jetzt nicht große Einnahmen, aber ist da schon ein paar Einnahmen, die dann fehlen, oder?
Ja, aber das, da muss ich ehrlich sagen, so tief bin ich nicht in der Materie drin. Das müsste man nochmal den Architekten oder den Verein fragen. Also diese Zahl, die ist jetzt auch schon älter, ja. Und ich glaube, also ich bin nicht betroffen, aber zumindest alle Freunde und Bekannte, die ich habe, die irgendwie auch mal ein Haus gebaut haben, da gibt's immer noch mal irgendwie Änderungen, dass was anders ist als geplant, ne? Und letztendlich muss man sagen, haben wir ja auch im Bestand umgebaut. Das war uns ja auch immer total wichtig, dass wir an unserem ja geliebten Standort irgendwo, ja, nicht mitten in der Stadt, aber schon viel mehr mitten in der Stadt als auf irgendeinem Acker, ne, wie es halt so oft passiert ist, dass wir da bleiben können. Und das ist uns gelungen. Und eben die Fans wurden ja auch in vielen Fragen mit eingebunden. Das ist eine tolle Sache. Und letztendlich muss man ja auch immer noch sehen, dass wir im Vergleich, sagen wir mal, natürlich auch immer noch ein kleinerer Verein sind. Unser Präsident hat auch gesagt, naja, falls mal unerfolgreichere Zeiten, Gott bewahre, natürlich irgendwie mal kommen, ja, dann hat er lieber ein kleineres, was trotzdem immer noch voll und ausverkauft ist, als wenn du jetzt ein Stadion für 25 oder vielleicht sogar 30.000 Leute hättest und da dann große Lücken klaffen. Ja, das ist so das Statement dazu von ihm gewesen.
Alles klar. Juti, dann lass uns mal auf die Saison schauen, bevor wir zum Spiel kommen. Lass uns mal, wir sind jetzt am 31. Spieltag. Die Saison ist fast durch. Ihr steht kurz vor dem Aufstieg. Wir wollen noch auf den dritten Platz, wollen noch den kleinen Verein aus der Vorstadt runterschmeißen. Aber lass uns mal kurz mit der Veränderung in der Mannschaft starten, die ihr zu Saisonbeginn habt. Ihr habt Luca Pfeiffer verloren, ihr habt Tim Skarke verloren. Das sind wichtige Bestandteile in der Offensive. Habt dafür einen relativ jungen Oskar Wilhelmsson geholt. Ich glaube, der ist 18 gerade im Winter dann nochmal nachgesteuert mit Philipp Stojkovic vom FC Sion. Nur jetzt mal, um den Prominentesten zu nennen. Aber ansonsten ist der Kern der Mannschaft ja zusammengeblieben. Toni, sag mal, Ist das so ein Faktor für euren Erfolg?
Ja, ich glaube, dass das für jedes Team ein Faktor sein kann, wenn der Großteil der Mannschaft irgendwo zusammenbleibt. Am Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch, weil wenn ein Mann wie Luca Pfeiffer geht, der, glaube ich, letztes Jahr 17 Tore hatte, dann kommt es einem schon so vor, als ob da ein Riesenloch entsteht. Überraschend war, dass es eben nicht passiert ist, dass andere Spieler eben dann die Lücke irgendwo geschlossen haben. Ich glaube auch, dass es daran lag, dass wir eben so ein bisschen den Spielstil vielleicht auch verändern musste, verändert hat, sich zwangsläufig verändert hat, Spieler angepasst haben und eben da das diesen einzelnen Spieler eben im Kollektiv ausgeglichen haben. Ich meine, das sieht man auch an den Statistiken. Philipp Tietz ist unser erfolgreichster Torschütze, wie letztes Jahr auch nach Luca Pfeiffer. Aber dann hat man die Tore doch auf sehr, sehr viele Schultern verteilt. Gleichzeitig eben auch weniger Tore geschossen als letzte Saison. War aber auch nicht nötig, dass man so viele schießt, weil man einfach defensiv extrem zugelegt hat und damit mit auch Zimmermann, der neu ist, eben da einen wahnsinnig guten Spieler für die zweite Liga bekommen hat, der sofort eingeschlagen hat. Und da eben, sage ich mal, im Kollektiv einfach die Verteidigungsarbeit vielleicht eher ein bisschen favorisiert hat, um dann eben mit schnellen Spielern, die man ja auch letztes Jahr schon hatte, aber die jetzt einfach mehr nochmal zum Zuge kommen, eben dann die entscheidenden Tore oder das entscheidende Tor zum Unterschied dann macht.
Du hast mir da jetzt schon so ein bisschen einen Punkt vorweggenommen, was ich aber ganz gut finde, weil ihr habt in eurer letzten Folge von eurem Linienliebe-Podcast auch ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr im Gegensatz zum letzten Jahr eure Defensivleistung deutlich verbessert habt. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern? Also ich habe mir nochmal durch so ein paar Statistiken gewälzt. Ihr seid jetzt Platz 5 der gewonnenen Zweikämpfe, Platz 6 der gewonnenen Kopfbälle. Da wart ihr letztes Jahr eh nicht stark. Aber was wirklich auffälliger ist, dass ihr bei den viel weniger gelbe Karten kassiert habt als im letzten Jahr. Ihr spielt ja trotzdem noch sehr robust, will ich jetzt mal so, und mannorientiert, das ist ja die Lieberknechtsche Schule, um das mal so ein bisschen ketzerisch zu sagen. Aber was macht euch denn da so stark? Also es kann ja nicht nur das Kollektiv sein. Sind da neue Abläufe drin? Sind da neue Zonen besetzt?
Ja, im Kollektiv ist das natürlich immer, das ist immer ein Faktor, aber klar ist auch die Einzelqualität der Spieler, also erstens mal genannt den Herrn Zimmermann, der da eben sich nahtlos eingereiht hat, aber auch die einzelnen Spieler an sich haben ja nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, was auch ein großer Faktor eben war, dass wir letztes Jahr doch auch sehr häufig mit einer Viererkette gespielt hat und das System eben auf ganz oft Dreierkette umgestellt hat, dann eben mit einem Fünfer Mittelfeld. Das heißt, ich habe eben abkippend dann immer auch eine Fünferkette, wo ich eben vielleicht Flanken verhindern kann aber auch gleichzeitig eben im Zentrum relativ früh in Überzahl eben die Abläufe des Gegners stören. Und dementsprechend kommt gar nicht mehr so viel in 16er wie letzte Saison, das ist ein Faktor. Dann eben natürlich klar auch die robuste Zweikampfführung, die dann auch wehtut, wenn man sich dem 16er nähert. Und dann darf man auch eins nie außer Acht lassen und da muss man sich auch ehrlich machen, man braucht immer auch den Faktor Glück. Also wenn ich die Vorrunde sehe, da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Fußball gespielt, waren sehr dominant und haben die Spiele eigentlich regelmäßig bestimmt, bis auf, sage ich mal, die letzten Spiele der Vorrunde. Was aber in der Rückrunde auch auffällt, dass es auch natürlich wahrscheinlich dem Druck geschuldet, dass man da jetzt vorne sich festgebissen hat, eben dann doch auch nicht immer so dominant ist und in einzelnen Spielen dann doch auf die Portion Glück hatte und eben einen sehr guten Torwart, den man dann auch noch braucht, der dann im entscheidenden Moment halt auch mal ein paar unhaltbare hält mit Schuh, den wir da hinten drin stehen haben. Aber auch der Faktor Glück gehört natürlich dazu, weil wenn der eine oder andere Ball dann vielleicht etwas platzierter oder überhaupt aufs Tor kommt, kann das auch wieder ganz anders aussehen. Aber im Gesamten glaube ich einfach, dass wir defensiv da taktisch, spieltaktisch und von der Aufstellung her doch einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht haben.
Wenn du jetzt spieltaktisch sprichst, ihr spielt ja dennoch mit einem klaren Ball auf Tietz. der quasi so als Zielspieler fungiert mit einem Bradley Manu auf der einen Seite und Hornsack auf der anderen Seite, die quasi um ihn herum quasi die zweiten Anspielstationen sind mit deutlichem Zug zum Tor. Ist aber auch nicht verwunderlich, weil ihr habt tatsächlich wenig Laufdistanz, da seid ihr Platz 16 in der Liga, zieht wenig Sprints an, seid ihr das Schlusslicht der Linie, wenige intensive Läufe, also im Gegensatz zu Heidenheim, die alles dominieren da. Aber was macht euch da so stark? Sind das wieder so gute Positionierungen der drei Zielspieler vorne, also dem Zielspieler Tietz und Manu und Hornsack auf der anderen Seite?
Ja, absolut. Also man muss halt die Qualitäten seiner Spieler irgendwie nutzen. Und wenn ich da vorne eben Rambock mit Tietz drin habe, der im ersten Augenblick eben Bälle gut sichern kann und ablegen kann oder als zweite Option diese eben verlängern kann. Und ich habe dann zwei Spieler mit so einem Wahnsinnstempo, wie wahrscheinlich wenige in der zweiten Liga, dann ist das eben eine Option, die ich habe und die ich dann auch gern spiele, solange sie funktioniert. Und da müssen sich eher dann die Gegner fragen, warum sie das eben nicht in den Griff bekommen. Also wir haben ja schon viele solche Tore gesehen, die dann eben mit einem langen Ball beginnen, mit einer Ablage oder einer Verlängerung und einem tiefen Ball dann in die Gasse oder in den Raum und dann eine 1-1-Situation auf dem Torwart. Da ist es natürlich immer eine Frage, hat der gegnerische Trainer dann die entsprechenden Videos gesehen oder halt der mit dem Wolf-Tanz zum 12. Mal geguckt? Das frage ich mich dann an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es schon klar, die Idee eben von hinten raus zu spielen, aber man merkt halt auch, okay, man geht nie das absolute Risiko. Also man hat die Positionierung eigentlich mit zwei Sechsern und vielleicht sogar noch mit einem entgegenkommenden Zehner, dass man das Überzahlspiel eben machen kann und die flachen Pässe von hinten raus. Oder man hat eben Option 2 und geht kein Risiko ein, sich da irgendwie einen Wolf zu spielen, sondern haut das Ding halt dann mal Langholz und hat dann eben vielleicht diesen Moment, wo der Gegner mal ungeordnet ist, hat die Ballverlängerung, hat das 1-1. Und diese Qualität, die haben die Jungs eben erkannt, die haben das Selbstvertrauen dazu, die wissen genau, was sie tun. Das sieht man bei jedem Spiel. Und dann ist halt die Frage, wie gut kriegt es der Gegner dann verteidigt? Und das scheint eben dann oft nicht so gut zu funktionieren.
Ja, ist das es gibt ja noch euren Partner-Podcast oder so Nachbar-Podcast, Hoch und Weit. Das ist ja schon so ein bisschen der Ball, der gerne in Darmstadt gespielt wird. Also früher war es der Schusterball, den hast du ja, Toni, auch noch gut kennengelernt.
Den haben wir erfunden sozusagen, ja.
Ja, ja, genau. manifestiert, also habt ihr spielt er jetzt in Kaiserslautern ähnlich, oder sagen wir mal fast genauso. Ist es da, du hast eben schon spielerische Komponenten angesprochen, aber ist es denn so, dass dieser Ball, den Lieberknecht jetzt in Darmstadt spielt, sehr viel auf Intensität und Dynamik beruht und weniger auf dieses wirklich ausspielende, langsam aufbauende, so was wir gerade sehr gut gespielt haben. Also ich war ja beim FC St. Pauli auf gar nichts gewohnt und ich konnte erst sagen, dass Timo Schulz da uns, glaube ich, spieltaktisch ein bisschen wach geküsst hat vor ein paar Jahren und dass jetzt unter Fabian Hürzeler ein bisschen besser wird, noch defensiv ein bisschen stärker, aber dass wir da sehr spielerisch uns lösen. Wenn du jetzt den Schusterball und den Lieberknechtschen Fußball vergleichst, wo findest du Parallelen und wo findest du da komplette Gegensätze?
Also ich finde, eine Parallele ist eben dieser gezielte lange Ball auf den Turm da vorne, sage ich jetzt mal. Mhm. Wobei ich ganz ehrlich da auch so ein bisschen widersprechen muss. Ich finde, es werden relativ wenig lange Bälle gespielt im Verhältnis zu dem, was wir damals gespielt haben. Also ich finde, die Jungs kombinieren auch sehr gut. Die spielen auch einen sehr guten Ball. Mhm. Der Unterschied ist nur, man sieht es bei ganz vielen Mannschaften in der zweiten Liga, auch bei St. Pauli, die versuchen ja wirklich aus dem eigenen 5-Meter-Raum raus zu kombinieren. Und da ist aus meiner Sicht eben in der zweiten Liga das Risiko sehr, sehr groß. Einerseits, weil eben dann die Spieler dazu lernen müssen, weil wenn sie fertig wären, würden sie in der Bundesliga spielen. Das geht aber jedem Verein so. Das heißt, es passieren automatisch da schon Spieler, weil eben Lerneffekte da erst einsetzen müssen. Und auf der anderen Seite wird natürlich in der zweiten Liga auch deutlich häufiger gepresst als beispielsweise in der ersten Bundesliga. Ja. Das heißt, ich laufe da schon in die ein oder andere Falle rein, wenn ich das wirklich bis zum Exzess treibe. Und deswegen finde ich das nicht schlimm und auch nicht negativ, dass die Darmstädter da eben versuchen, die ein oder andere Reihe zu überspielen, sondern einfach nur clever. Weil ich muss den Zweitliga-Fußball natürlich auch kennen und ich will natürlich meine Spieler auch weiterbringen. Nur ich muss immer auch erkennen, bis zu welchem Grad kann ich das tun und in welchen Situationen ist es vielleicht auch mal sinnvoll, den Langball zu spielen. Nochmal den Schritt irgendwie in die Vergangenheit. Wir haben eigentlich nie den Ball im eigenen Fünfer gespielt, sondern wir haben immer zuerst den langen Ball versucht, um dann eben schon in der gegnerischen Hälfte eben mit zweiten Bällen zu arbeiten, sind da aggressiv draufgegangen. Das war unsere Art, Fußball zu spielen. Die kann man aber mit der aktuellen Truppe überhaupt nicht vergleichen. Also das ist aus meiner Sicht fußballerisch sehr, sehr gut, was die Jungs machen, mit eben dann gezielten langen Bällen, aber auch Bällen, um sich einfach mal zu befreien, um in keine Drucksituation zu laufen. Und aus meiner Sicht ist das clever in der zweiten Liga.
Dann da schließe ich mal eine ganz fantastische Frage von Twitter an, von Geom RC. Welche Offensive ist denn besser? Die, in der du noch gespielt hast, zum Aufstieg in die Erstliga, oder die aktuelle? Ist ein bisschen fies, ich weiß.
Ja, die ist fies, absolut. Ich würde schon sagen, dass die Offensive der jetzigen Mannschaft mehr Qualitäten hat als unsere. Also einfach nur aus Geschwindigkeitsgründen auch aus technischen Gründen. Wir hatten ja damals mehr oder weniger mit der Drittligamannschaft auch die zweite Liga gespielt, hatten die ein oder andere Verstärkung, aber nicht so extrem, sage ich mal, wie es vielleicht dann nochmal von zweiter zur ersten Liga war. Und haben dementsprechend mit sehr viel Körperlichkeit arbeiten müssen, mit sehr viel Fitness und Substanz. Das muss die Mannschaft heute nicht mehr ganz so machen, aber qualitativ würde ich schon sagen, dass die heutige Offensive uns doch einen Schritt voraus ist.
Okay. Colin, sag mal, ich würde dich gerne auch nochmal dazu fragen, welche Offensive fandest du denn besser? Ohne dir jetzt in den Rücken fallen zu wollen.
Nee, ich kann mich dem Toni da anschließen, weil ich finde das schwierig, das zu vergleichen, weil es wirklich eine andere Art von Fußball war, ohne das einfach abwertend zu meinen. Das ist einfach Fakt, ne, was wir jetzt eben ja auch besprochen haben. Und mich würde trotzdem mal so als Ganzes interessieren, welche Mannschaft, wenn die jetzt aufeinandertreffen würden, Toni, ihr damals, eure Zweitligatruppe gegen unsere jetzige, da glaube ich schon, dass ihr das, glaube ich, sehr, also da, ich glaube, von 10 Spielen würde die heutige Mannschaft auf jeden Fall mehr gewinnen. Das ist so meine These, weil eben zu dem so Kampf und Intensität, da kann man euch, glaube ich, vergleichen. Aber was, glaube ich, jetzt die jetzigere nochmal ein Stück besser kann, ist dieser technische Kombinationsfußball, weil das ist mir eben auch noch ein bisschen zu kurz gekommen, weil, also wir spielen wirklich teilweise super tollen technischen Fußball, das ist so ist auch sehr schön anzusehen, und was wir noch vergessen haben, aus meiner Sicht, weshalb wir eben auch das Glück haben, so eine erfolgreiche Saison zu spielen und auch genießen zu dürfen, nach schon der vergangenen, ist einfach. Und da, Toni, gleicht sich dann auch wieder aus meiner Sicht zu euch. Da kannst du ja auch nochmal was zu sagen. Aber man merkt halt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht. Die verstehen sich krass. Und es wird halt wirklich auch jeder gebraucht. Als Beispiel jetzt in der Abwehr, Patrick Pfeiffer, lange verletzt. Absoluter Leistungsträger. Dürfte ja auch jedem St. Pauli-Fan Begriff sein.
Absolut.
Mittlerweile eben. Und dann kommen halt irgendwie so Leute wie Clemens Riedel, ein jüngerer Innenverteidiger von uns, der dann da einspringt und mittlerweile spielt, als ob er seit 6 Jahren nichts anderes gemacht hätte, als in der Zweitliga zu spielen. Hat jetzt auch verlängert und so. Und diese ganze Verletzungsmisere, die wir in dieser Saison hatten, ihr könnt euch gerne mal die Statistik anschauen. Das ist Wahnsinn, wer wirklich über die Saison gesehen da alles gefehlt hat und auch wie lange. Mhm. Unfassbar, dass wir so eine Runde spielen. Und das ist halt Thorsten Lieberknecht und sein Team, der ja ne, einen unheimlichen Wert auf einen guten Teamgeist legt und eben nicht nur seine, sagen wir mal, 14, in Anführungsstrichen, Stammspieler, ne, oder die drei, die dann, oder vier, die dann immer eingewechselt werden, irgendwie da im Fokus hat, sondern da wirklich jeden Einzelnen. Und das ist so eine Phrase, aber bei ihm und seinem Team stimmt das einfach. Und das Ergebnis sehen wir.
Hilft es dann dabei, dass es das mit Fabian Holland und Tobias Kempe schon zwei Spieler dabei sind, die schon mit dir, Toni, 2015 aufgestiegen sind, die quasi die Truppe dann auch, wie soll ich sagen, motivieren, zusammenhalten, aber auch in den Momenten in den Hintern treten können, wenn es kippt?
Ja, ich glaube, dass es immer hilft, wenn eine Mannschaft eine gewisse Erfahrung dann auch mitbringt oder einzelne Spieler Erfahrungen mitbringen. Ich kann jetzt aus dem Nähkästchen sagen, dass Fabi und auch Tobi jetzt nicht die Lautsprecher in der Kabine sind, also zumindest zu meiner Zeit das nicht waren, weil sie einfach vom Typ her eher über ihr Engagement dann auch kommen und Tobi vor allem auch dann über Standards, über seine Technik, über seine Intelligenz und da eben die Mannschaft unterstützen und helfen wollen. Klar, der Fabi hat nochmal eine andere Rolle, jetzt als Kapitän auch, dass er da die eine oder andere Sache dann auch in die Hand nehmen muss. Aber ich glaube, die beiden glänzen eher mit ihrer Leistung, die sie auf dem Platz haben. Aber du hast schon absolut recht, wenn du eben Spieler drin hast, die mit diesem Verein dann auch schon Aufstiege gefeiert haben, dann gibt es nochmal ein anderes Bewusstsein. Die Spieler, die da sind, hören nochmal ganz anders zu und die Jungs wissen auch, okay, in der und der Richtung befinden wir uns, ist die richtig, ist die falsch, wo müssen wir dran arbeiten, wen können wir mitnehmen. Also es hilft schon enorm. Und wenn ich nochmal kurz den Colin korrigieren darf, wenn wir jetzt als altes Team gegen das neue Team 10-mal gespielt hätten, wäre das 10-mal 0-0 ausgegangen.
weil du auf dem Platz gestanden hättest und natürlich wieder nicht getroffen hättest, ne?
Erstens das und zweitens, weil ich aber am eigenen 16er auch alles abgegrätscht hätte.
Ich glaube, Fabian Holland und Tobias Kempe hätten dann pro Halbzeit ja eh immer wechseln müssen, ne? Das wäre ja.
Richtig.
Damit es fair bleibt. Ne, damit es fair bleibt. Alleine schon wegen der Freistöße und Ecken von Tobias Kempe. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Ihr habt ab dem 9. Spieltag die Aufstiegsränge nicht mehr verlassen. Steht seit dem 12. Spieltag an Platz 1 auf der Tabelle. Mal ganz ehrlich, Colin, da müsste es doch jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn ihr am Ende nicht aufsteigt, oder?
Ja gut, aber wir sind doch alle Fußballfans und wir haben doch auch schon alle alles erlebt. Also es ist auch mag abgedroschen.
Naja, komm, jetzt kannst du auch mal ein bisschen bold sein, ne? Du kannst auch mal.
Nee, aber nee, da muss man doch, also zunächst mal, natürlich, wenn man da oben steht, wie so eine Saison spielt, ja klar, so da stellen wir uns jetzt ja auch nicht hin und sagen, ach na ja, wenn wir in die Relegation müssen, ja, wenn wir dann das dann nicht packen, ja, ist ja auch okay. Nee, das will man ja dann schon irgendwie schaffen, natürlich. Aber jetzt einfach sich hinzustellen, zu sagen, ja sicher, das packen wir auf jeden Fall. So ticken wir, glaube ich, nicht. Und so tickt der Verein nicht. Wir wollen das natürlich hinkriegen, wissen aber, woher wir kommen. Immer muss man einfach immer wieder dazu sagen. Und wir sind einfach, ich glaube wirklich, kann es nur wiederholen, wir sind dankbar, dass wir das erleben dürfen, weil gerade vor 15 Jahren war der Verein eigentlich nicht tot, aber nah dran mit Insolvenzantrag und in den dunkelsten wirklich irgendwie Viertliga-Sphären. Und jetzt stehen wir, du hast gerade gesagt, seit so langer Zeit auf Platz 1, haben schon diese tolle Zeit eben dank Tonis Generation, sage ich mal, mit Dirk Schuster und so weiter, schon erleben dürfen. Und jetzt empfangen wir den FC St. Pauli Samstagabend 20:30 in einem umgebauten Bölle am alten Standort und können mit Glück, wenn der HSV es verkackt und wir es, diese große Hürde St. Pauli nehmen, dann können wir es tatsächlich klar machen. Also was ist das für ein Traum? Ja, für jeden Lilien-Fan muss man einfach immer nochmal dazu sagen. Und klar, möchten wir das gerne packen, aber also ein Selbstläufer ist das alles nicht.
Darf ich da nochmal reingrätschen?
Also man natürlich. Muss
Man muss ja dazu sagen, dass der Colin ja als Stadionmoderator da ein gewisses Understatement üben muss, weil er irgendwie dem Verein dann auch arbeitstechnisch irgendwo verpflichtet ist.
Also hier, wir haben hier keine China-Zensur, das ist meine persönliche Meinung.
Ja, lass mich mal ausreden. Ich bin ja in der Hinsicht dann in Anführungszeichen nur Ex-Spieler und sehr, sehr großer Sympathisant und natürlich auch so oft wie möglich im Stadion. Aber ich sag's ganz ehrlich, und das soll auch überhaupt gar nicht überheblich klingen, aber jeder weiß es doch auch, das Ding ist erledigt. Also Darmstadt wird zu 100% nächstes Jahr in der ersten Bundesliga spielen. Und es ist nicht überheblich. Wir haben jetzt noch 4 Spiele, das sind 8 Punkte Vorsprung. Ich glaube, das gab es in der Weltgeschichte des Fußballs noch nicht, dass so ein Vorsprung aufgeholt wurde oder vergeigt wurde. Zumal mir ja auch immer mehrere Faktoren dann da in diese Aussage von mir irgendwie mit reinfließen lässt. Also auf der einen Seite ist St. Pauli eben ein harter Gegner fürs Wochenende, aber auch Paderborn ist ein harter Gegner für ein HSV. Paderborn hat nochmal eine Chance, da ranzukommen und die machen auf mich jetzt nicht den stabilsten Eindruck, dass die jetzt alle 4 Spiele gewinnen. Ich bin mir zwar auch nicht sicher, ob wir am Wochenende gegen St. Pauli gewinnen, weil das wirklich ein starker Gegner ist, aber wir haben dann immer noch 3 Spiele und aus meiner Sicht kann da gar nichts mehr anbrennen. Also ich hoffe, das nimmt mir jetzt keiner übel, aber für mich ist das Ding erledigt.
Nee, das nehme ich dir nicht übel, keine Sorge. Und ihr, die ihr alle zuhört, so geht das bei uns bei Lilienliebe eigentlich immer, dass wir uns doch auch mal gepflegt widersprechen und diskutieren. Aber ich glaube, Toni, ich glaube, wenn wir uns da in der Mitte treffen, dann, glaube ich, haben wir es ganz gut getroffen.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieda Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Es gibt so viele leckere Sorten, dass ich kaum hinterherkomme, euch sie alle vorzustellen. Aber wisst ihr was? Testet doch einfach mal selbst, was euch schmeckt und seid neugierig. Bei den Bierpaketen von Kehrwieda findet ihr eine abwechslungsreiche Mischung, sei es das Prototyp oder die Schiebers. Egal, probiert sie einfach mal alle durch. Mehr zur Kehrwieda Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zu den verschiedenen Paketen findet ihr unter www.kehrwieda.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Jetzt sind wir schon beim Spieltag. Dann lasst uns doch mal noch darüber ein bisschen sprechen. Ich gehe mal von einem ausverkauften Stadion aus. Richtig, Colin?
Ja, das will ich aber meinen. Also, ne, vorausgesetzt, euer Gästeblock ist voll, was der aber, glaube ich, natürlich ist so ist. Na, selbstverständlich, das war ja auch enttäuschend. Ja, ist genau, voll.
Das ist schön. Also, der Auswärtsblock, da ist ausverkauft, gibt es schon lange keine Karten mehr für. Wir haben auch nur, also unter mit Bitten und Betteln habe ich irgendwo noch eine ergattert. Ich werde auch im Stadion sein. Colin, du wirst ja eh im Stadion sein, weil du ja Stadionmoderator bist. Toni, wirst du am Samstagabend dabei sein?
Ja, ich bin auf jeden Fall auch dabei.
Ah, das ist doch nett. Und wo sitzt du denn oder stehst du?
Ich weiß es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwie so eine Karte bekommen, dass ich ins Stadion darf, aber wahrscheinlich keinen festen Platz haben. Also ich stelle mich
irgendwo. Du bist derjenige, der danach die T-Shirts verteilen darf.
So ungefähr, ja. Vorher noch die Becher sauber machen und hinterher noch einräumen.
Ach, die besten Jobs. Ach, das ist schön. aber bevor wir jetzt zum System und Aufstellung kommen für Samstagabend, Stand heute Mittwochabend ist klar, dass bei uns Christopher Avevor, Etienne Amenido, Igor Matanovic und David Nemeth für das Spiel nicht zur Verfügung stehen werden. Wie ist das bei euch? Ich habe gesehen, dass Schellhardt mit einer Handverletzung gegen Kiel raus musste. Gibt es da noch weitere Verletzte? Also quasi Oscar Willemson, glaube ich, noch. Fabian Holland, weiß ich auch nicht, ob der ist noch gesperrt oder nee, verletzt noch, ne?
Der hatte was Ernsteres mit dem Kehlkopf und war im Krankenhaus. Ist aber auf dem Weg der Besserung.
Ja, zum Glück. Gute Besserung auch von meiner Seite.
Ja, danke schön, auf jeden Fall. Auch da ne, ersetzt einfach mal auch über mehrere Spiele jetzt deinen Kapitän. Und auch da wieder haben wir das irgendwie hinbekommen, das zu kompensieren. Das ist wieder eines der jüngeren Beispiele für das, was ich eben schon mal angesprochen habe. Mhm. Ja, genau. Der wird also leider noch nicht können. Ja, aber ansonsten, ja, ist jetzt so langsam, ist immer so langsam wieder komplett. Ja, also
Schellert wird ist wieder.
Nee, das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die Spieltagskonferenz, die kommt erst noch. Spieltagskonferenz, da wird das noch bekannt gegeben. Ja.
Okay.
Wäre auch schade, wenn er nicht spielen könnte.
Und was denn? Ja. Dann würde ich mal fragen, Toni, wie glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Bei Lieberknecht gehe ich mal von Kontinuität aus, häufig auf ein 3-4-3 aufgestellt. Oder du hattest ja eben auch gesagt, mit dem Fünfer Mittelfeld, was ist ja dann hängendes 3-5-2. Wie siehst du die erste Elf von Herrn Lieberknecht?
Ja, tatsächlich, wenn Schnelle fit ist und spielen kann, gehe ich davon aus, dass wir an der Startformation zum Kiel-Spiel nichts verändern werden. Weil du hast absolut recht, es macht auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie irgendwas zu verändern. Wenn du einen Lauf hast und wenn die Jungs gut drauf sind und damit Selbstvertrauen kommen, dann macht es nur Sinn, wenn wirklich einer nicht bei 100% ist. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht nur Schnelle, der da in Frage kommt. Aber ich glaube, wenn er grünes Licht gibt und wenn es in Anführungszeichen eine kleinere Handverletzung ist, dann wird auch er den Anspruch an sich haben, da spielen zu wollen. Und darum gehe ich davon aus, dass wir im 3-4-3 beziehungsweise 3-5-2, wenn man den Tietzer dann oder Manu dann so ein bisschen hängen spielen lässt, dann mit derselben Elf auflaufen werden.
Okay. Wir spielen ja seit dem Trainerwechsel zu Fabian Hürzeler mit einem 5-2-3 oder je nach Positionierung mit dem 3-4-2-1, immer aus einer sehr gesicherten Defensive. Was macht euch zuversichtlich, dass ihr gegen uns gewinnt? Colin?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ja, was macht mich zuversichtlich, dass wir in dieser Saison schon mehrfach bewiesen haben, dass wir starke Gegner niederringen können? Im Gegensatz zu vergangener Saison, das haben wir ja eben schon mal angesprochen, gewinnen wir oftmals nicht jetzt, also als Beispiel 4-3 oder so, ja, nach so Offensivspektakeln, die wir in der vergangenen Saison ja besonders erlebt haben, sind wir da jetzt einfach, ja, vielleicht ist effizienter irgendwo das richtige Wort dafür geworden. Und alle Gründe, die wir vorhin genannt haben, ja, unser Team, was jetzt auch das Ziel, ne, einfach kurz vor Augen hat. Aber gut, Toni, ich erinnere ja auch nochmal an eure Zeit damals. Da gab es auch eine Möglichkeit, in Fürth damals diesen Aufstieg klar zu machen. Das hat nicht geklappt, weil hast du ja auch schon, oder wir haben ja auch schon mehrfach noch Mannschaftskollegen bei uns im Podcast zu Gast gehabt, bei Lilienliebe. Da haben wir auch schon mehrfach mal über dieses Spiel gesprochen. Kannst ja selbst gerade nicht nochmal was zu sagen, aber ich glaube, da war der Druck und die Hosen voll oder das Arschwasser, wie du immer so schön sagst, war zu spüren. Ja, würde aber irgendwo nicht so ganz zu unserem Team passen, dass wenn wir wirklich am Samstagabend dann gegen euch bei Anpfiff die Möglichkeit hätten, mit einem Sieg das klar zu machen, da sind wirklich solche Spieler auf dem Platz, die, das ist jetzt wirklich eine abgedroschene Phrase, die so Mentalitätsmonster bei sowas sind. Und nach dieser Erfahrung letzte Saison, wo es dann beim Auswärtsspiel in Düsseldorf haben wir verloren und somit dann letztendlich war dieser vierte Platz dann da, ja, war das eben der Grund dafür. Und ich glaube, das wollen die nicht nochmal erleben und werden wirklich mit diesen sprichwörtlichen, ja, Messern zwischen den Zähnen da auf den Platz kommen.
Okay, Toni, ich gehe mal davon aus, dass du ähnlich positiv dem gegenüberstehst, oder?
Ja, absolut. Also was aus meiner Sicht eben noch on top kommt, ist, dass es ein Heimspiel ist am Böllenfalltor und diese Saison ist es zu Hause eben auch in Anführungszeichen reibungslos gelaufen. Liegt vielleicht auch so ein bisschen dran, was passiert am Freitagabend in Hamburg. Klar ist es für Darmstadt und St. Pauli eben dann einen Blick wert, wie das Spiel ausgegangen ist. Wenn der HSV gewinnt, glaube ich, ist für St. Pauli dann auch schwierig, das noch zu schaffen. Und Darmstadt hat halt ein paar Punkte weniger Vorsprung. Wenn der HSV irgendein Ding vergeigt, dann hat St. Pauli auch nochmal die große Chance, da ranzurücken. Das wird schon so ein bisschen auch ein Faktor sein, was den Kopf angeht. Aber ich glaube einfach vom Gefühl her, vor allem zu Hause und mit der Spielweise, die wir da an den Tag legen, mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, glaube ich schon, dass Darmstadt auch vom Tabellenplatz her der kleine Favorit, sage ich mal, in der Begegnung ist und das Spiel zu Hause gewinnt.
Okay, ich sehe das natürlich komplett anders.
Ach, echt? Na, das überrascht uns jetzt aber.
Ich glaube nämlich, dass ich bin ja ganz fest davon überzeugt, dass aus meiner Heimatstadt Paderborn quasi dass die den HSV die 3 Punkte abnehmen werden und dass wir dadurch nochmal ein Stück mehr motiviert sind, das Spiel zu drehen und den ersten Auswärtssieg jemals ever am Böllenfalltor schaffen. Daher tippe ich auf ein 2-1 für uns und ich lasse euch nicht gehen, bevor ihr mir euren Tipp für Samstagabend genannt habt. Zuerst Colin, bitte.
Also aus unserer Saisongeschichte heraus würde ich es einfach umdrehen. Ich glaube, das wird ein sehr intensives Spiel, aber also würde mich wundern, wenn wir da ein Offensivspektakel zu sehen bekommen. Deswegen, ich würde sagen, 2-1 für uns.
Also ich schließe mich natürlich dem Heimsieg an, aber ich gehe davon aus, dass beide wirklich das Spiel gewinnen wollen, dementsprechend auch das Augenmerk erstmal irgendwo auf die Defensive auch legen, darf eine Stabilität zu bekommen. Und dann bin ich ein Fußballromantiker und liebe den Blick in die Geschichte und sage, dass wir am Ende 1-0 durch ein Freistoßtor von Tobias Kempe gewinnen werden.
Oh Gott, das nehme ich auch.
Das darf nicht wahr sein. Liebe ZuhörerInnen, viel Spaß am Samstagabend, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wünsche ich euch ganz, ganz tolle. Bei euch beiden bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wie immer bei uns gehören die letzten Worte euch. Bitteschön.
Colin, ich fange an. Gut, mein Freund, wenn du nichts sagen willst. Du hast ja auch genug erzählt. Vielen Dank, Kasche, für die Einladung. Es ist eine absolute Freude, bei so einem geilen Podcast dabei sein zu dürfen. Ich drücke euch absolut die Daumen, dass ihr noch den dritten Platz schafft. Ich finde euch deutlich sympathischer als ein HSV. Jetzt fürs Wochenende drücke ich natürlich den Lilien die Daumen und hoffe, dass wir die 3 Punkte am Böllenfalltor behalten. Aber was danach kommt, könnt ihr alles weghauen und am Ende noch den dritten Platz holen und dann am besten in der Relegation noch irgendjemand da wegputzen. Da bin ich ganz bei euch. Aber fürs Wochenende, ganz klar, bin ich natürlich eine Lilie und hoffe, dass wir vielleicht sogar am Wochenende schon den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen können. Vielen Dank nochmal für alle, die kommen am Wochenende. Genießt das Stadion, das jetzt fertig ist. Habt einen geilen Moment, habt eine gute Herfahrt, habt eine gute Heimfahrt. Genießt es einfach. Ich wünsche euch alles Gute und vielen Dank nochmal.
Ja, Toni, dem schließe ich mich an. Vielen Dank für die Einladung. Das hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf jeden St. Pauli-Fan, der im Stadion ist oder eben auch in Darmstadt ist. Und vielleicht, hoffentlich haben wir am Ende der Saison ja vielleicht auch beide was zu feiern. Mal sehen. Aber erstmal schließe ich mich mit Toni an und hoffe, dass wir das packen.
Alles klar. Dann tschüss.
Tschüss.